Rethinking Photography.
Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, moin und herzlich willkommen zu Fotografie neu denken, der Podcast. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, in dieser Episode geht es um Lotte Reimann. Lotte ist non-binär, wird dieses Jahr in der Jury vom Deutschen Fotobuchpreis sein und hat seit 2025 eine Professur an der Hochschule München mit dem Titel Fotografie und Identität. Was sie eigentlich genau macht und wie sie dazu gekommen ist, was sie so macht, erzählt sie uns jetzt. Herzlich willkommen, liebe Lotte. Herzliche Grüße nach München.
Hallo Andi, schön, dich zu sprechen.
Genau. Ebenso. Lotte, erste Frage. Ich fange immer so an, ich steige immer so ein in meinen Podcast. Wie bist du eigentlich zur Fotografie gekommen?
Also das ist eigentlich ein ganz, ganz langer Weg und auch ein lustiger bisschen. Also ich weiß gar nicht, ob lustig das richtig trifft, aber ich habe so ein Bild im Kopf. Als Kind, mein Vater mit so einer schönen Kamera, mit so einer Spiegelreflexkamera, ich weiß nicht mehr, was es war, so eine alte, schwarze mit so glitzernden Silber-Dingen dran. Und ich mochte die gerne und ich durfte die aber nicht benutzen, weil ja, mein Vater war halt so ein leidenschaftlicher Fotograf und ich hätte die kaputt gemacht oder so, keine Ahnung. Und dann war ich in der 4. Klasse, habe ich gesagt, wir sind eine Klassenfahrt gemacht und ich wollte halt eine Kamera mitnehmen. Dann habe ich so lange halt genörgelt und genervt, bis sie mir eine gekauft haben. Also halt, genau, das war dann so eine Point-and-Shoot, das billigste Modell, glaube ich, aus dem DM gab es damals noch nicht, aber aus dem so Drogeriemarkt, genau. Und dann, genau, und dann ist das so ein begleitendes, das begleitet mich eigentlich die ganze Zeit, immer. Aber auf, ja, vielleicht eine untypische Art und Weise, weil ich eigentlich niemals in meinem Leben eine leidenschaftliche Fotografin war. Das ist so ein bisschen paradox vielleicht, aber also ich habe, glaube ich, immer Bilder geliebt und ich habe auch zeitweise sehr viel fotografiert. So in den letzten 10, das greife ich vielleicht ein bisschen voraus, aber in den letzten 10 Jahren habe ich eigentlich hauptsächlich Archivarbeiten gemacht. So, das heißt, ich habe gar nicht selber oder sehr wenig selber fotografiert. Und so war das irgendwie immer. Also ich habe mich immer so für Bilder interessiert und für die Geschichten. Ich habe dann in der Schule so Projekte gemacht mit Fotografieren und so. Dann habe ich auch ein Praktikum bei TheaterfotografInnen gemacht in Bremen und in Hamburg. Bevor ich das Studium angefangen habe. Und dann habe ich ja so richtig angefangen zu studieren, zu fotografieren, glaube ich, habe ich im Studium.
Okay, das zu studieren oder das daraus einen Beruf zu machen, ist ja dann wieder ein ganz anderer Schritt oder auch die Entscheidung, das zu studieren. Wie kam es dazu? Weil, dass der Vater eine schöne Kamera hat, okay, aber warum hast du dich entschieden, das dann auch zu studieren und mehr darüber zu wissen?
Ich glaube, das war, also, ich, das gab nie, ich habe mich das nie so richtig gefragt, das war irgendwie klar. Also, wie gesagt, ich habe spät in der Schule so ein Praktikum gemacht Marianne Menke oder so hieß sie. Die war die Hausfotografin bei der Shakespeare Company in Bremen, das ist ein Theater. Da habe ich ein Schulpraktikum gemacht. Ich war allerdings auf einer Rudolf-Steiner-Schule. Das heißt, es war nicht nur so eine Woche mal reinschnuppern, sondern ich war da 3 Monate. Und also nicht am Stück, sondern immer so 4 Wochen. Genau, und da war irgendwie klar, ich mag das. Also das liegt mir. Ich habe da Stunden im Schwarz-Weiß-Labor bei der verbracht so, und habe da einfach Freude dran gehabt. Das war irgendwie was ich gerne gemacht habe. Und dann habe ich nach der Schule direkt ein Praktikum gemacht bei Arnaud Declair. Das ist so war damals ein sehr bekannter, erfolgreicher Theaterfotograf in Hamburg. Und habe dann quasi da noch so ein halbes Jahr dran gehängt nach der Schule. Und dann war ich irgendwie, genau, dann habe ich erstmal nichts gemacht. Und bin reisen gegangen und so. Also halt, was man heute so Gap Year nennt. Das waren aber dann mehr so 2, 3. Genau, und ich war irgendwie so fertig mit Lernen und ich wollte irgendwie all das gerade nicht. Und dann ist aber, genau, in dieser Zeit habe ich so darüber nachgedacht, was ich mit meinem Leben machen will. Und mir war irgendwie klar, ich will das machen. Und ich will auch nicht eine Ausbildung machen. Ich will das studieren, weil ich, ja, warum? Keine Ahnung. Das kann ich auch nicht so richtig sagen. Mir war irgendwie klar, ich wollte nicht, ich wollte irgendwie mit Bildern arbeiten, aber ich wollte jetzt auch nicht Hochzeiten fotografieren und Porträts machen, so, oder Kekse fotografieren oder so. Das wusste ich irgendwie. Also dafür war ich dann nicht so nerdy genug, Technik-nerdy vielleicht, dass mir das irgendwie gereicht hätte. Ich wollte, genau, da war das vielleicht schon klar, war mir vielleicht schon irgendwie klar, dass ich ja mich vor allen Dingen für Bilder interessiere und nicht so sehr für das, ja, für die Technik drumherum. Das hätte ich aber so nicht benennen können. Aber es gab irgendwie so eine Auseinandersetzung mit meinem Vater, genau. Der wollte gerne, der meinte, nein, du musst erst eine Ausbildung machen und so. Und ich wusste das einfach. Nein, auf gar keinen Fall mache ich nicht, habe ich gesagt. Genau. Und dann habe ich auch, dann habe ich ein paar extra Runden gedreht und so, weil ich war gar nicht, also ich, keine Ahnung, weiß nicht, ob man sowas aussprechen sollte, aber ich glaube irgendwie nicht an Talent. Und ich hatte mich halt nicht so krass jetzt mit Fotografie beschäftigt und ich komme auch nicht aus einem bürgerlichen Haushalt. So, mein Vater hat zwar fotografiert und irgendwie so, genau, hat, der ist auch selber, der war Gartenlandschaftsplaner, also so Architekt, genau, der hatte irgendwie auch was Kreatives gemacht und so, aber genau, also ich war niemals im Museum oder so, ich hatte mit Kunst wirklich gar nichts am Hut, genau, und dann hat das so ein, zwei Runden oder so gedauert, bis ich dann in Bielefeld an der damals noch Fachhochschule angenommen wurde. Das war gar nicht meine erste Wahl, aber ich war ganz glücklich dann, dass ich da, also ich glaube, das war genau richtig. Das war genau richtig, dass die mich nicht in Leipzig oder so genommen hätten. Ich hätte, wäre da irgendwie, also ich hätte da, weiß ich nicht, mich verloren oder so. Ich hätte das nicht, hätte mich da nicht zurechtgefunden, glaube ich.
Ja, sehr interessant. So. Ich könnte mir vorstellen, liegt es vielleicht daran, dass eine Fachhochschule strukturierter ist?
Nee, das hat mit, ich würde mal sagen, mit Struktur hat das nichts zu tun, das hat mit Erwartungen zu tun und mit Bildung. Und wenn man jetzt nicht aus dem Bildungsbürgertum oder also aus der, nicht aus der höheren Klasse kommt, wo man sozusagen die Bildung frei Haus schon mitbekommen hat, dann ist man, glaube ich, mit der Freiheit, mit der vermeintlichen Freiheit, die man an der Kunsthochschule hat, erstmal total überfordert. So, und das würde ich sagen, ist der Unterschied, also jetzt zumindest damals in Bielefeld, die haben eine zweigleisige Ausbildung gemacht, die haben klassisch, also technisch, klassisch, wie sagt man, kommerzielle Fotografie oder kommerzielle, wie sagt man denn das, also na so Auftrags, also dokumentarisch, aber auch einfach Porträt und so, also Sachen, ne, die, wo man sozusagen klassische Fotografie, die jetzt nicht unbedingt im Kunstkontext verortet ist, also die sich selber vielleicht nicht so im Kunstkontext, sondern eher in einem Fotokontext verortet. Aber eben auch künstlerische Fotografie unterrichtet. Und für mich war das, genau, also ich habe quasi im Laufe des Studiums in Bielefeld gemerkt, dass ich eigentlich Kunst machen will und nicht angewandte Fotografin werden möchte. Das ist das Wort, was mir gerade gefehlt hat. Angewandt, so heißen sie ja auch heute, Hochschule für angewandte Wissenschaften, ne? Man hat sozusagen so ein Hands-on, man kriegt da schon auch eine Art Ausbildung und ja, kriegt da beigebracht, wie man in dem klassischen fotografischen Beruf sozusagen ja, so Fotostrecken erstellt oder also genau, was da so von einem erwartet wird. Aber darüber hinaus haben die eben Fotografie total frei auch unterrichtet, also eben wirklich mit einem künstlerischen Anspruch, also eher dann, wenn ich in Schulen in Deutschland denke, dann eher so, weiß ich nicht, Düsseldorf oder Leipzig oder so, wo man eher so konzeptionelle Ansätze hat, wo man sozusagen das Bild befragt und so. Genau. Und für mich war das, ja, für mich war das so ein Geschenk, weil das war so ein Türöffner und das hat mir irgendwie einen Schritt in eine Welt ermöglicht, die mir vorher verschlossen war oder irgendwie, die ich nicht erreicht habe. Und ich habe dann daraus auch eine Konsequenz gezogen und habe dann nach 3 Jahren mich nach Amsterdam beworben an die Rietveld Akademie. Und habe dann da, genau, habe dann da in der freien Kunst mein Studium abgeschlossen.
Also erstmal die angewandte Fotografie kennengelernt und dann den Sprung in die Kunst quasi.
Ja, genau. Also das war auch, ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl in meinem Leben, ich treffe gar nicht so richtig Entscheidungen, sondern das sind so Dinge, die sind irgendwie klar. Ich kann dann nicht, ja, so, weil ich habe dann, ich habe dann so, im Studium probiert man sich ja so aus und dann habe ich so die eine oder andere Auftragsgeschichte gemacht. Und da sind immer total geile Bilder entstanden, aber die waren untauglich für den Auftrag eigentlich. Also, weil ich irgendwie, ich hatte so eine Vision und ich konnte meine Vision nicht unterordnen unter das, was die Leute eigentlich brauchten. Und dann, ja, dann war das irgendwie wie so, ja gut, dann mache ich das halt, dann mache ich es halt auch richtig. Also so ist es irgendwie auch, glaube ich. Ich mache auch irgendwie keine halben Sachen. Dann habe ich, genau, ich habe dann noch so ein Gespräch mit meinem Vater geführt. Ich meinte so, ich würde noch mal wechseln wollen und so, unterstützt du das? Und hat er so gesagt, ja, mache ich. Und dann war irgendwie klar, okay, ich mache das. Weil das dauert dann noch mal länger und so. Ne? Dann muss man noch mal ein bisschen, wenn man nette Eltern ist, dann muss man, supportet man noch mal ein bisschen länger und so. Genau.
Ja. Was kam denn dann sozusagen für dich extra obendrauf, als du in Amsterdam warst? Also wie war dann sozusagen auch der Start in die Kunstwelt und so weiter?
Ja, genau, ganz spannend. Also ich kann das eigentlich nur empfehlen, jedem, also ich empfehle das auch jedem von meinen Studierenden hier, die mich fragen, so einen Schulwechsel und vielleicht nicht nur einen Schulwechsel, sondern auch im Land zu wechseln, weil man krass die merkt, ach, das ist alles eine Perspektive auf die Dinge und nicht die Wahrheit. Also, ne, man, das war, also ich habe bin irgendwie in die Niederlande gegangen und habe so gedacht, naja, das ist ja die Niederlande, es ist ja fast wie Deutschland. Aber irgendwie, als ich dann da war, habe ich so gemerkt, nee, also wir verstehen zwar die Sprache so ein bisschen und so, aber damit hört es dann auch eigentlich schon auf. Es gibt total viele Unterschiede einfach in eben auch, was die Fotografie und die Kunst und das Verständnis irgendwie angeht. Also genau, wenn ich versuch's mal in einfachen Worten oder und in wenigen Sätzen zu sagen. Also in Bielefeld war es, glaube ich, oder in Deutsch, ja, in, ich kann ja nur von Bielefeld sprechen, weil die andere Hochschulen habe ich nicht besucht. Da war es eigentlich so, dass, also es gab immer so etwas wie, es gab so ein, also es wurde konzeptionell gearbeitet, aber es gab immer so eine gesellschaftskritische Perspektive und die musste irgendwie auch, die war, also ja, irgendwie war die auch relativ objektiv, sag mal so. Also mit so einem Ansatz von, mit so einem Versuch von Sachlichkeit und Objektivität. Genau, und als ich in die Niederlande kam, habe ich irgendwie, also genau, und es gab auch so einen ganz bestimmten Anspruch an der Ästhetik. Also Dinge mussten auf eine bestimmte Art irgendwie aussehen, um ernst genommen zu werden. Also war so mein Empfinden. Ich, vielleicht ne, täuscht mich das. Ich war ja auch noch, ich kannte mich auch noch nicht so gut aus. Aber jedenfalls war so mit den Lehrenden, die mich unterrichtet haben, so mein Gefühl. Und da, dann kam ich in die Niederlande und ständig landeten so Bilder auf dem Tisch an der Rietveld von Mitstudierenden, wo ich echt gedacht habe, boah, was ein langweiliges, dummes Bild. Und die LehrerInnen sind ausgerastet. Ah, oh, was eine tolle Arbeit. Ich habe es nicht verstanden. Ich war so, was ist daran toll? Ich verstehe es irgendwie nicht. Und dann gab es so eine Situation, dass jemand hat Bilder mitgebracht. Das ist so eine Geschichte, so eine Anekdote, die ich gerne erzähle. Halt die. Das waren vielleicht so 7 Bilder und man hat eigentlich nur Fensterrahmen von innen gesehen. Und der Lehrer guckt den Studenten so an und sagt so, ah ja, warst krank die letzte Woche. Und dann sagt der Student so, ja, genau, ich habe das Haus nicht verlassen. Und er sagt, ja, tolle Arbeit. Und da ist so ein Groschen gefallen. Aha, es geht gar nicht darum, irgendwie wie was aussieht oder so. Oder wie das, also, dass ich jetzt, genau, so eine bestimmte, weiß ich nicht, eine Majestätik oder irgendwie der Erhabenheit oder so transportiert, sondern eher sowas wie, dass das Bild genau das sagt, was ich damit sagen will, vielleicht. Dass ich die Geschichte, die ich damit erzählen will, dass das Bild diese Geschichte erzählt. Und mehr brauche ich eigentlich nicht. Also, genau. Das ist jetzt natürlich kein Meisterwerk gewesen, ne? Aber das war wie so, es ist halt so eine Anekdote, wo mir so ein Groschen gefallen ist. Und ich gedacht habe, aha, ja, das jetzt vielleicht. Und dann hat das irgendwie auch funktioniert. Also dann habe ich plötzlich gemerkt, aha, okay. Also es ist irgendwie, vergiss doch mal die Ästhetik und so. Oder dieses, ach, die Studierenden reden immer von, ich muss mir so einen Stil aneignen oder so. Ich muss irgendwie meinen eigenen Stil finden. Ich sag mal, vergiss doch mal diesen Stil. So, ne? Also mach doch das, was du, erzähl das, was du erzählen willst und mach das gut. Und dann hast du am Ende schon deine eigene Art da drin, weil wir sind alle unterschiedlich, auch wenn wir uns an ganz vielen Stellen ähnlich sind. So, aber genau. Und wenn das eben dann so eine ganz bestimmte Ästhetik mit der Großformatkamera ist, weil du das liebst, die 3 Stunden lang aufzubauen und irgendwie im Labor zu stehen und so, dann passt das bestimmt auch. Aber halt, genau, nicht einfach als sozusagen Preset oder so, ne, als Voreinstellung.
Ja, oder German Photography, und dann fallen uns immer alle gemeinsam die gleichen 5 Namen ein.
Genau. Und das habe ich halt in der Riedfeld, da haben die mir halt gründlich den Kopf gewaschen. Das fand ich ganz gut. Und genau so unterrichte ich halt auch hier, was, glaube ich, so ungewöhnlich ist. Also, genau. Ich hatte gestern Unterricht und eine Person, die bei mir studiert hat, macht eine Arbeit mit Essen und genau, die beschreibt quasi mit Essen Leute. Und gestern hat sie mich beschrieben und sie hat eine Zitrone mitgebracht. Und ich fand, das passt ihr ganz gut.
Sehr schön.
Genau, es ist so, sie meinte irgendwie, ich bin die Zitrone hier im Haus. Also die Säure oben auf dem Schnitzel drauf. genau.
Ja, mit dieser Haltung bist du dann, hast du dann weiter studiert und dann einen Abschluss gemacht. Womit hast du deinen Abschluss gemacht und was gibt's da zu sagen?
Genau, also ich glaube, ich würde mal so behaupten, also ich habe ganz interessante und nette Arbeiten gemacht vorher auch als Studierende. Aber ich glaube so, ja, meine Abschlussarbeit war eigentlich so die erste, die wirklich interessant war. Das war so, also ich habe eine autobiografische Arbeit gemacht, die aber, wenn man jetzt in Literaturbegriffen hantiert, dann ist es so eine Autofiktion gewesen. Also ich habe Kurzgeschichten geschrieben und Bilder gemacht, sozusagen von mir selber und von meiner Familie und von Orten und Dingen, die mir wichtig waren, also zum Beispiel, wo ich gewohnt habe auch. Aber ich habe genau sowohl die Kurzgeschichten als auch die Bilder entspringen sozusagen echten Elementen aus meinem Leben, aber ich habe sie dann so verstärkt, dass eine fiktive Geschichte draus geworden ist. Also am Ende gibt es einen Charakter, der bin ich auch nicht mehr wirklich. Genau. Und das war so eine Wandinstallation, wo ich dann tatsächlich auch die Bilder habe ich so wie, also es waren sehr viele, sehr großformatige Bilder, so ich weiß nicht, 1 Meter mal 1,50 oder so. Die habe ich wie Tapete quasi, es war damals noch nicht so ein Hype wie heute, dass man das so kennt, ständig überall, diese Fototapeten. Genau, sondern es waren wirklich auch so feine Art Drucke und ich habe die aber an die Wand gekleistert und dann habe ich mit so einer Schablone, die ich selber mit einem Lasercutter geschnitten habe, die Texte so an der Wand drauf kollagiert quasi. Also es war so eine Wandcollage dann. Bild und Text, die haben sich so zum Teil überlappt, zum Teil waren die halt einzeln. Und so, ich habe quasi die Wand oder den Raum wie so ein Blatt Papier verwendet oder so, genau, und habe dann eben so einen Raum gefüllt mit diesen Geschichten, ja, genau, und damit habe ich dann so ein Gefahr heißt die Arbeit, also Lachen, schallendes Lachen auf Deutsch, und die, die hat sich damals schon mit der, irgendwie mit dem Konzept von Weiblichkeit beschäftigt. Das habe ich erst ein paar Jahre später so deutlich formulieren wollen, vielleicht. Genau, ich habe da halt ein bisschen, genau, so, ja, so ein Bad Butch oder so inszeniert. Genau, ein bisschen aus dem abgerockten Milieu. Es gab ganz viele Autos und Pistolen und so, irgendwie so Bilder.
Okay, genau. Bad Butch, was ist ein Bad Butch?
Also, ja, Butch ist so, würde man sagen, vielleicht Mannsweib oder so auf Deutsch. Genau, und dann so, ja, genau, aus so ein bisschen derbe, dreckig. Genau, das ist so eine Geschichte gewesen. Und war ich für ein paar Preise nominiert und so, und genau, habe auch einen gewonnen damit. Und dann nahm das so seinen Lauf. Dann habe ich ein kleines Buch da rausgegeben. Dann ein Jahr später habe ich mit einer Freundin zusammen tatsächlich in so ein Stencil Print Booklet daraus gemacht. Also wie heißt das auf Deutsch? Stencil Print. Jetzt komme ich gerade nicht drauf. Diese tolle Maschine, die eine Zeit lang so gehypt wurde, wo man so einzelne Farben. Naja, ist auch egal. Genau. Genau, da habe ich jedenfalls dann ein Jahr später oder so noch ein Buch draus gemacht. Und genau, dann war die Arbeit eben auf relativ, also die war wirklich so, ja, ich habe dann so ein Jahr oder anderthalb Jahre lang einfach nur diese Arbeit irgendwie gezeigt, die so rumgewandert, vor allen Dingen in den Niederlanden, so ein bisschen in Deutschland auch.
Ja, und dann hattest du deinen Stempel drauf sozusagen für das, was du so machst. Und dann muss aber ja die nächste Arbeit kommen. Und wie sieht die dann aus? Nach dem Motto, die zweite Platte, die man herausbringt, muss dann, da zeigt man, was man wirklich kann.
Ja, irgendwie so, ne? Genau. Also das war, ich weiß nicht, es hat sich dann sowas entwickelt bei mir, das kann ich gar nicht so sagen, warum das so ist, aber ich mache immer so Dreierreigen irgendwie, also quasi so Trilogien. Also dreimal mache ich Arbeiten, die sozusagen so ähnlich sind. Also ich habe dann noch zwei weitere so Arbeiten gemacht in einem ähnlichen Stil, die auch autofiktional waren, auch wieder mit Bildern irgendwie an der Wand und so. Genau, und dann habe ich aber währenddessen schon quasi an dem Konzept für meine erste so richtige Archivarbeit gearbeitet. Und das, genau, da habe ich dann das erste Mal so ein fettes Stipendium für bekommen, so eine Jahresförderung vom Mondrian Fonds.
Ja, und du bist dann die ganze Zeit noch in Amsterdam, in den Niederlanden wohnen geblieben.
Ja, so halb. Also genau, ich habe, ja, das zieht sich auch so durch mein Leben, dass ich oft irgendwie zwei Wohnorte habe oder mehrere Orte, an denen ich mich viel aufhalte, so. Genau. Ich war dann sehr viel in den Niederlanden, habe auch ein Atelier eine Zeit lang da gehabt. Genau, und habe da, ja, also genau, habe so der Start meiner Karriere, also genau, ich komme so aus der niederländischen Schule, würde ich sagen. Bin da so ein paar Jahre dann ja relativ erfolgreich eben durch diese Stipendienlandschaft gewandert und so und habe irgendwie relativ viele Ausstellungen dort gehabt und tolle Sachen machen dürfen, Preise gewonnen. So, genau. Ja, bis zu einem, aber genau, mein Partner hat immer in immer in Bielefeld gewohnt. Genau. Und daher habe ich immer so eine Base auch dort gehabt, ganz lange, bis wir dann zusammen nach Berlin gezogen sind, genau. Und an irgendeinem Punkt habe ich dann auch mal so gesagt, ja, jetzt bin ich eigentlich immer nur noch so zum Arbeiten in den Niederlanden und bin da privat irgendwie gar nicht mehr verankert. Und dann habe ich irgendwie gesagt, okay, jetzt höre ich auf, irgendwie da auch Stipendien anzufragen und so. Weil das war, also irgendwie war es dann so, ich hatte dann irgendwann das Gefühl, ich muss mal irgendwie ein bisschen vielleicht zur Ruhe kommen auch oder so. Genau, ja. Mhm.
Ja, dann passt jetzt ja die Frage auch so ein bisschen. Wie würdest du denn dann deine Arbeit beschreiben? Wenn dich jemand fragen würde, wie ich zum Beispiel.
Genau, ich sag dann eigentlich ganz gerne, dass ich mich als Geschichtenerzählerin verstehe. So, I'm a Storyteller. Und Fotografien sind eigentlich so mein Zugang zur Welt. Ich erkläre mir nicht die Welt mit Fotografien, aber die sind oft sozusagen wie so ein, viele Jahre lang haben die mir wie so ein Türöffner gedient oder so. Also ich habe zum Beispiel ein Projekt gemacht über den Mann, der gerne in seinen Klamotten badet und das sehr obsessiv getan hat und 15 Jahre lang auch immer eine Kamera dabei hatte, Christian. Und der hat daraus eine Webseite gebaut und ich habe diese Webseite gefunden und weißt du, was macht der da? Und ich wollte einfach heraus, also was zur Hölle geht da vor sich? Ich habe es einfach nicht so richtig verstanden. Ich habe so gedacht, ich kann es mir vielleicht ich kann es mir so ein bisschen erschließen, aber ja, dann habe ich den angeschrieben und gesagt, wer ich bin und dass ich gerne eine Arbeit machen würde mit ihm und seinen Bildern und ob er da Lust so hat. Und dann war der voll begeistert, mit dir so kommen. Und dann sind wir zusammen schwimmen gegangen, paar Mal. Und ich habe ihn irgendwie halt kennengelernt und ausgefragt und so und habe dann ein Buch gemacht aus den Bildern mit Texten, die ich geschrieben, also ich habe genau seine Bilder verwendet und auch quasi sie mir auch angeeignet, also ich habe die vom Bildschirm abfotografiert, weil ich die eben als Webseite sozusagen kennengelernt hatte, die Bilder. Genau, und habe dann Texte geschrieben über diese Treffen, wo wir zusammen unterwegs waren, genau. Genau, und irgendwie gibt's da so eine Verschmelzung eben von seinem und meinem Blick in den Bildern, die dann nachher in dem Buch zu finden sind und genau. Also ich erzähle Geschichten, und meistens über Leute, also da sind immer so biografische Elemente drin. Die handeln oft von Körpern und die handeln auch im Entfernten, also von Körperlichkeit und von vielleicht Normen oder so um Körperlichkeit drumherum. Und ich befrage diese Normen und ich gebe Raum, sozusagen zuzuhören und Fragen zu stellen, die wir sonst immer so, ich hab, ach nee. Also genau, ich früher hat man gerne so, glaube ich, meine Arbeit irgendwie, oder also habe ich auch selber diesen Begriff Fetisch verwendet. Und der wurde irgendwie viel verwendet auch. Aber ich sträube mich total dagegen, weil der halt so eine ganz krasse koloniale Geschichte hat. Der wurde von den portugiesischen Seefahrern mitgebracht und ist ja eigentlich, also bezieht sich eigentlich auf Gläubigkeit, also auf, genau, aber man hat sozusagen den Völkern abgesprochen, ja, eine Abstraktionsfähigkeit zu haben. Also, dass wenn man sozusagen den Gott im Stock anbetet, ja, egal, das ist vielleicht auch, es geht zu sehr ins Detail. Jedenfalls gibt es so eine abwertende Konnotation, die diesen Begriff begleitet von Anfang an. Und ich will das, also genau, ich wollte, deswegen sträube ich mich dagegen. Dass, also ich rede gerne dann schon darüber, weil das mir sozusagen Türöffner ist für die Kritik sozusagen an Othering. Ja, also andere sozusagen als anders zu labeln und sie da deshalb dann auszugrenzen. So. Genau. Und was ich eigentlich gemacht habe in den letzten 10, 15 Jahren, ist so Projekte zu machen eben über Leute, die ja aus vielleicht der konventionellen Perspektive ein bisschen anders erscheinen. Und ich, die letzten Jahre habe ich so Filme gemacht und ich habe wirklich zum Teil auch, also der eine Film dauert auch 40 Minuten, was ja für heutige Verhältnisse und Aufmerksamkeitskapazität relativ lang ist. Die sind auch ganz langsam und so meditativ eher, die Filme. Was ich damit machen will, ist sozusagen Raum geben, um dieses als anders gelabelte von innen zu begreifen und zu verstehen, ach so, das ist ja gar nicht so komisch. Genau. Also ne, sozusagen, ich lasse mich halt darauf ein und die Projekte, die ich mache, die Arbeiten, die ich mache, die nehmen sozusagen, also das sind immer irgendwie Orte, die mir selber auch neu sind oder Personen, die ich nicht kenne. Und ich lasse mich drauf ein und wenn ihr sozusagen meine Arbeiten euch bis zum Ende anschaut, dann habt ihr sozusagen, dann seid ihr sozusagen mit mir, habt ihr diese Erkundungstour und diese Entdeckungstour gemacht, in der ich sozusagen versuche, ja, so mit Vorurteilen aufzuräumen, Raum zu bieten für Komplexität, für Menschlichkeit, für Ambivalenzen auch, dass Dinge nicht einfach nur gut und schlecht oder schlecht sein können, sondern auch vielleicht ein bisschen beides. So. Mhm.
Wie findest du denn dann so einen Christian, genau, zum Beispiel? Oder wann hast du das Gefühl, das ist es jetzt?
Ja, also das kann ich, weiß ich gar nicht, das kann ich nicht so, ah, vielleicht doch, kann ich es doch beantworten, aber eben nicht so klar, sondern vielleicht eher komplex. Also auf der einen Seite ist es so wie auch die Wahl des Studiums oder die Berufswahl oder so. Es stellt sich gar nicht so richtig die Frage manchmal. Das ist dann irgendwie einfach klar. Aber natürlich ist es, also hat es auch ganz, ganz, ganz viel mit Bauchgefühl zu tun. Und zwar eine Professionalisierung davon. Also ich habe im Studium mal so einen kleinen Film gemacht, da ist mir das vielleicht das erste Mal begegnet. Ich habe so eine kleine, weiß ich nicht, das war eigentlich so eine Performance gemacht, da kommt das mit der Körperlichkeit auch und der eigenen Person irgendwie das erste Mal vor, wo es so ein bisschen, das war so ein bisschen so ein Slapstick-Performance vor der Kamera, wo es aber dann auch wieder um so Normierungen ging und so, genau, also was. Und da hatte ich so gemerkt, also beim Schneiden, immer wenn ich lachen muss, wenn ich einen Schnitt mache und ich muss lachen, dann ist das gut. Das war irgendwie so, also dann ist das ein guter Schnitt und dann war das irgendwie so, ne, genau. Also ich habe mich quasi meinen eigenen Körper und diese Empfindung wie als, als so ein Geigerzähler oder so benutzt. Ja, dass ich sozusagen, wie entscheide ich jetzt das, was gut ist oder nicht, oder das, was interessant ist, auch für andere. Und ich habe diese Selbstbeobachtung so gelernt in dem Moment vielleicht. Und ich glaube, das ist sowas, was sich dann durchzieht. Also immer, wenn ich so eine Person, oder also ich finde zum Beispiel diese Webseite und die mich reizt das, ich verbringe da so einen ganzen Tag drauf und ich check das irgendwie nicht und ich arbeite mich da so rein und durch. Also ich finde die im Rahmen von einer Recherche für was anderes. Ich habe, wenn ich mit mir selber arbeite, dann habe ich oft so eine Bildidee und dann google ich aber nochmal, dann habe ich mir Bilder angeguckt und so. So als Inspiration vielleicht oder auch irgendwie, um zu wissen, was man nicht will. Und in dem Rahmen habe ich halt diese Wetlook-Bilder gefunden von Christian. Und dann, genau, davor hatte ich aber eben noch nie so eine Archivarbeit gemacht. Das heißt, mit so einem Sammelsurium quasi gearbeitet. Aber die ist nicht mehr verschwunden aus meinem Denken und aus der quasi der ja, digitalen Schublade oder so. Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt ist gut. Jetzt muss ich irgendwie was Neues machen. Da hatte ich auch keine Lust mehr, immer mit mir selber zu arbeiten und so. Und ich mochte aber gerne, dass der hat so einen Witz irgendwie in der Selbstdarstellung, so einen Humor, den ich mir selber gegenüber in meinen autobiografischen Arbeiten auch hatte. Daher hat mich das so angesprochen. Und dann bin ich dem einfach nachgegangen. Dann habe ich halt auch, genau so habe ich das erste Mal ein Stipendium bekommen. Ich habe dann gemerkt, okay, das wird aber, wenn ich das mache, ist es irgendwie ein größeres Projekt. Da muss ich da hinreisen mehrmals. Ich muss irgendwie Geld haben dafür. Und ich war so, ne, gerade vom Studium, also ich war ein Jahr fertig, glaube ich, oder anderthalb oder so. Ich habe noch nicht wirklich Geld verdient, sondern irgendwie gekellnert und genau, so. Man hat ständig eine Ausstellung irgendwo gehabt, aber nichts verkauft, sagen wir so. Genau, und dann habe ich irgendwie das erste Mal so einen großen Antrag geschrieben, halt bei der Kunststiftung NRW damals. Und die haben mir 10.000 Euro gegeben, was damals, also ja, vor 10 Jahren war das irgendwie richtig viel Geld. Genau, und dann habe ich da halt ein tolles Projekt draus machen können, mit dem Geld. Und dann habe ich, ja, zum Publizieren von dem Buch habe ich dann nochmal so ein großes Stipendium bekommen und so von woanders her.
Ja, da schließt sich für mich direkt die Frage an, wenn man so viele Projekte macht, wann ist denn dann ein Projekt fertig? Wann ist ein Bild fertig? Wann ist eine Arbeit fertig?
Nie. Tatsächlich. Ich glaube, meine Arbeiten sind, die sind irgendwann fertig, aber fertig sind die für mich, wenn die, also die sind dann irgendwie abgeschlossen und die sind dann auch tot. Also ich weiß nicht genau. Es gibt so, es gibt ja sowas, was beschrieben wird als, wenn die Arbeit dann im Museum hängt, dann ist sie halt eigentlich tot. Also die lebt dann irgendwie nicht mehr. Ich kann das irgendwie nachvollziehen, aber auch nicht, weil ich gemerkt habe, dass, meine Arbeiten, solange ich die ausstelle, leben die, die verändern sich jedes Mal. Die sind jedes Mal anders, die werden jedes Mal anders. Wenn ich die irgendwo anders zeige, dann zeige ich die auch anders und so. Also ich arbeite dann irgendwie weiter daran. Nicht so, dass ich dann wirklich krass eine neue Arbeit daraus machen würde. Aber so, ne, ich habe eine Arbeitsweise, die eigentlich, wie ich am Anfang ja schon kurz gesagt habe, dass ich quasi die Wand als Papier verwendet habe, ne, diese Wandcollagen. Ich arbeite mit den Räumen. Ich denke sozusagen Bilder nie einfach nur als, das ist das Bild und jetzt ist das Bild fertig, sondern meine Arbeit entsteht eigentlich sozusagen, die ist fertig im Raum, also wenn die in den Raum gebracht ist. Oder wenn ich ein Buch mache, ja, dann ist sie halt im, so, dann ist das Buch dann so, das ist dann der Raum, ne? Genau, aber ansonsten verändert die sich immer wieder. Also ne? Ich habe keine Arbeit jemals zweimal gleich gezeigt, glaube ich. So, also, weil die Räume sind anders und ich gehe irgendwie auf die Räume ein und dann ich denke dann manchmal auch Sachen einfach neu. Also die Arbeit von Christian zum Beispiel, die habe ich, da gibt es 6 Bilderrahmen, die ich so auf blauem Grund gezeigt habe. Ist eine total schöne Arbeit. Aber ich habe sie dann irgendwann im Fotomuseum in Winterthur gezeigt und dann habe ich irgendwie ganz umgedacht, weil der Kontext war ein ganz anderer und ich habe, wir haben dann einfach nur ein großes Bild gezeigt, was ich auf so eine LKW-Folie oder so, also sowas, was nass werden kann, gedruckt habe. Genau. Und dann gab es dazu so ein kleines Audio-Piece. Also, es gibt die aber auch als Buch. Und ich habe die, wie gesagt, auch x-mal gezeigt und irgendwie jedes Mal sah das auch anders aus. Also, die wachsen so. Die haben irgendwie so ein Eigenleben auch. Genau. Bei den Filmen ist das auch bei den Filmen ist es so, weil ich versuche dann die Filme halt auch nicht nur so als, also das, ja, wie das jetzt ja auch heute nicht so unüblich ist, ne, dass man so Videoinstallationen hat, dass man quasi mitdenkt, wo befindet sich die betrachtende Person eigentlich, was wirkt sonst noch auf die mit ein und so, also dass man halt so ein bisschen ganzheitlicher denkt und sozusagen genau weniger in dem Medium als kleines Produkt oder so, sondern eher die Erfahrung vielleicht steht vielleicht im Mittelpunkt mehr. die auch physische Erfahrung, so, ne, was erlebe, also dass ich meinen Körper mitnehme. Ich habe den ja dabei und ich denke den dann eben als Ausstellungsmachende halt auch mit. Dann so,
genau. Jetzt hast du seit 2025 die Professur für Fotografie an der Hochschule München. Und die Professur heißt oder hat den Titel Fotografie und Identität. Also das passt ja wie Faust aufs Auge. Hast du dich darauf beworben? Hieß die schon in der Ausschreibung so?
Ja, genau. Die hieß so vorher. Und genau, also ich habe den Ausschreibungstext gelesen und ich habe so gedacht, ah ja, ihr meint ja mich. Also ich weiß nicht, das klingt ein bisschen überheblich. Ne? Sowas habe ich nie sonst. Also ich habe solche, also es gibt so, manchmal weiß man Dinge dann nicht, Quatsch, ich habe das nicht gewusst. Aber ich habe so das gelesen und ich habe so gedacht, ja, also normalerweise, ne, liest man so einen Ausschreibungstext und dann sagt man so, check, check, nee, 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 check, check. Also so, dass man irgendwie, okay, ne, die sind ja oft auch so umfangreich, was die alles haben wollen. Und in dem Fall war ich halt wirklich so, check, 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 check. Okay, ja, also meint ihr mich oder was? Dann so, genau. Und ja.
Was versteht denn die Hochschule München unter Identität und was verstehst du darunter?
Genau, was ich vorhin so gar nicht erwähnt habe, gehe ich nochmal auf meine eigene Arbeit vielleicht drauf ein, ganz kurz, um das zu illustrieren oder so. Also ich habe ganz viel quasi soziologische Elemente in meinen Arbeiten. Die sind jetzt nicht, die traben nicht wissenschaftlich daher, aber im Grunde genommen mache ich ganz viele gesellschaftliche Beobachtungen. Und es gibt so einen Begriff, der heißt teilnehmende Beobachtung, wo man sich quasi, also wo die WissenschaftlerInnen, wie heißen sie jetzt, Anthropologen, Ethnografen, sich quasi einer Gruppe anschließen und an den Handlungen teilnehmen, weil sie die Einsicht haben, man kann sowieso nicht von außen, also man kann sowieso nicht, es gibt nicht den archimedischen Punkt, ich kann nicht von außen drauf schauen und sozusagen, also denke ich lieber gleich mit, dass ich auch eine Perspektive habe selber. Und genau diese Elemente meiner Arbeit, die waren hier erwünscht ausdrücklich sozusagen. Also dass man sich sozusagen mit dem Bild, mit dem also mit der Rolle des fotografischen Bildes in dieser Situierung von vom Identitätsdiskurs oder so beschäftigt. Und genau das tut ja meine Arbeit. Also sozusagen, ne, dieser Zugang zur Welt über die Bilder. Also ich sehe Bilder und ich versuche die zu lesen, zu deuten, die Geschichten dahinter. Was hat das irgendwie mit mir zu tun? Also weil meine Arbeiten sind auch immer quasi, aus der Literatur kennen wir das aus der Ich-Perspektive, ne? Also nicht auktoriale, so sozusagen so ein Erzähler, der alles weiß, sondern ich zeige euch mit jedem Bild, dass ihr seht nicht die Realität, sondern ihr seht das, was ich euch zeige, durch meine Augen quasi, meine Kamera oder so. Ne? Also ich blende mich nicht aus. Das Gegenteil quasi von dem, was jetzt vielleicht so ein Becher-Ehepaar getan hat oder so. Ne? Also die sozusagen voll diese sachliche, also meine Arbeit ist so ein Gegenargument.
Okay, das greife ich natürlich sofort auf, das Gegenargument zur Becherschule. Grandios.
Naja, mit wachsender Belesung und so traue ich mich auch zu sagen, dass ich sowas wie eine objektive Perspektive anzweifle. Ne? Also das ist sozusagen eine koloniale Perspektive und auch eine beherrschende. So. Also das ist etwas, was universalisieren ist, die eigene Person und Perspektive auf die Welt ausblenden und für universell erklären. Also mehr ist das nicht, würde ich jetzt mal so, also ich lehne mich weit aus dem Fenster, ich weiß, aber ich traue mich das jetzt einfach mal, weil das ne, aus der so, also das ist, was ich auch genau in meiner Arbeit und auch in meiner Lehre mache, ne, dekoloniale Praktiken vermitteln. Also es geht ganz viel um die Frage von Macht und Machtstrukturen in unserer Gesellschaft und eben wie Bilder da rein verwickelt sind.
Absolut. Und zeitgenössischer könnte es ja gar nicht sein. Ne? Also wenn wir jetzt immer noch gucken, Männer sind immer noch die Mächtigsten und haben immer noch die Macht in der Hand und so weiter. Also aktueller geht's ja fast nicht.
Ja, und großer Backlash. Also wir sind gerade im Turbo-Rückwärtsgang, ne, eigentlich. Also alles, was sozusagen der Gender-Diskurs und all diese neuen, tollen, auch dekolonialen und zum Teil, ja, in den USA gibt es auch Native Studies und so, ne? Also all das, was man sozusagen erreicht hat, um irgendwie Aufschluss zu geben darüber, wie Macht und Unterdrückung funktioniert und dass das vielleicht nicht so gesund ist und auch für alle Beteiligten nicht toll ist, ne? Also inklusive der Männer oder männlich gelesenen Personen, weil die auch in bestimmte Rollen gedrängt werden. Ja? Also natürlich ist es immer noch ein bisschen leichter, quasi aus der, mein Wort hat Gesetz, Rolle zu sprechen, aber vielleicht bin ich ja eine männlich gelesene Person, die überhaupt diese Eigenschaften gar nicht hat. Dann wird das von mir erwartet und dann ist das schmerzlich und dann macht das auch was mit mir. Ja? Also insofern, genau, das, ja, ist dann traurig, wenn man sieht, dass das dann alles zurückgebaut wird und auch irgendwie, ja, genau, hier in Bayern darf man ja auch nicht mehr gendern und so.
Ja, aber es gibt ja offensichtlich auch die Seite, die das cool findet, ne, die das irgendwie wieder zurückdrehen möchte. Es gibt ja auch diese Frauen, die das wieder cool finden.
Diese Treadwife-Bewegung.
Ja, genau, ja. Und dann wundere ich mich immer, wie das geht.
Ja, pass auf, ich sag dir ganz kurz, wie das geht. Wir hatten es gerade gestern im Unterricht. Genau, also Hegemonie ist niemals mit reiner Gewaltausübung aufrechtzuerhalten. Es funktioniert nur, wenn alle, auch die Unterdrückten, dieselben Moralen und Wertevorstellungen haben. So, wir sind alle KomplizInnen. Deswegen ist es so wichtig, sozusagen, ja, in allen möglichen Bereichen eben über diese Strukturen und aufzuklären, dass die Leute halt merken, ach, ich bin da, also ne, ich bin keine Rassistin, aber dennoch gibt es Momente, in denen ich unsere gesellschaftlichen Narrative in meinem Kopf wiederhole und die sind voll rassistisch. Also ich merke es dann und ich denke, okay, warte, was ist das jetzt gerade, was hier passiert? Das ist kein genereller Rassismusvorwurf, aber es gibt sozusagen bestimmte Geschichten und ja, Stereotype, die haben wir alle so oft gesehen und gehört, dass man das aktiv verlernen muss. Man kann das nicht einfach mit Goodwill oder so. Also das ist echt also auch Arbeit an sich selbst. Ja, oder woher kommt jetzt meine Annahme, ja, dass die Person nicht Deutsch spricht, nur weil sie eine dunkle Hautfarbe hat? Das ist so. Man weiß doch, dass hier, also ne, wie viele zweite, dritte Generation, weiß ich doch alles. Trotzdem gibt es diesen, ne, also habe ich neulich wieder beobachtet, so eine Situation, ja. Hat ein alter weißer Mann halt eine asiatisch aussehende Person auf Englisch angesprochen. Und die fragt dann so, wie bitte? Ja, wo du so denkst, so, ja, mach's einfach nicht. Also reflektier's und dann passiert es halt auch nicht, ja, genau. Ja.
Jetzt bezeichnest du dich selber auch als non-binäre Person oder du bist eine non-binäre Person. Jetzt interessiert mich natürlich, also wie war das? Wie wird man das oder wie ist man das sozusagen?
Das kann ich nur für mich beantworten, weil das, glaube ich, für jede Person auch unterschiedlich ist. Also für mich war das so ein bisschen so, oder ist das so, natürlich, also ich war das immer, ja. Also, und es gab halt keine Worte dafür vorher. Aber ich habe, also genau, es gab einfach immer, ne, diese Abschlussarbeit, die ich gemacht habe 2011, die sich irgendwie mit den Ideen von Weiblichkeit, also mit diesem Konzept von Weiblichkeit auseinandergesetzt hat, wo ich einfach, ne, ich habe einfach reflektiert, okay, das, was sozusagen konventionell von Frau erwartet wird, das bin ich halt nicht. Und nicht nur an einer Stelle, sondern an x Stellen, so passe ich da nicht rein. Also, und genau, dann gibt ja, also haben ja alle irgendwie, wir durchleben so eine Pubertät und dann weiß man nicht, dann sucht man und findet sich irgendwie zurecht und so. Und für manche ist es irgendwie einfach, sich in den Rollen wiederzufinden und für andere ist es halt schwierig bis unmöglich. Genau. Und für mich war das dann einfach, glaube ich, das ist wirklich, also erstmal würde ich sowieso sagen, das ist was fluid ist, also irgendwas, das ist nicht in Stein gemeißelt, das verändert sich auch, ne, wie wir uns als Person, also Was habe ich noch gemeinsam mit der Person von vor 25 Jahren? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht so. Also das ist natürlich irgendwie meine Vergangenheit, aber ne, keine Ahnung. Also da, ja, ich bin auch eine ganz andere Person einfach jetzt. Und jetzt nicht nur sozusagen, also ja, genauso verändert sich, glaube ich, Geschlecht und vielleicht Lust oder Bedürfnisse oder was weiß ich, sexuelle Prägung, also wie dich die Haare verändern über dein Leben, verändert sich halt auch deine Persona und vielleicht auch deine, ja, Bedürfnisse, die du hast, egal was für eine Form, sind es jetzt erotische oder also irgendwelche nach Nähe oder Wärme oder Zuneigung, keine Ahnung, oder vielleicht auch einfach, ja, wie viel man so arbeiten möchte am Tag. Das ist alles ja in Bewegung, ne? Also wir sind, also die Welt ist ständig sozusagen in der Veränderung und so würde ich eben auch die Identität als was beschreiben, was eigentlich auch wieder, das ist einfach ein Tool, würde ich jetzt mal so behaupten, an den meisten Stellen, um Leute sozusagen in, ja, beherrschbar zu machen. Das ist jetzt so richtig hart, aber ein bisschen so stimmt das, ja. Also ich kann dann in den Pass schreiben, so eine Nationalität, so ein Geschlecht, da. Und dann habe ich halt, ja, da so eine Kategorienbox mir zusammengebastelt. Und genau. Ich glaube aber eben, dass das, ja, dass das alles in Bewegung ist. Also, ne, wenn, keine Ahnung, Menschen in den 40ern bekomme ich ja gerade so mit, weil ich selber auch da drin bin, dass die alle nochmal sich fragen, ne, wo stehe ich eigentlich in meinem Leben, wer bin ich eigentlich jetzt heute, will ich da sein oder was ist da einfach schiefgelaufen oder so. Also und irgendwie ist das auch nochmal wie so eine zweite Pubertät vielleicht. Also da passiert einfach nochmal ganz viel. Und ich glaube, das anzuerkennen und diese Freiräume zu schaffen für alle Menschen, dass das nicht immer so ein Kampf sein muss, dass man sich halt verändern kann und darf, und dass das in Ordnung ist, das fände ich halt schön.
Absolut, absolut. Das hört sich auf jeden Fall nach nach einer Befreiung an sozusagen. Und wenn ich nochmal jung wäre, würde ich auf jeden Fall zu dir in den Unterricht kommen wollen, an die Hochschule in München. Jetzt mal die Frage, du hast ja jetzt schon verschiedene Sachen kennengelernt. Würdest du sagen, es hat sich was verändert? Also von den Studierenden heute zu den Studierenden gestern oder als du selbst Studentin, Studierende warst?
Das ist ein bisschen schwierig vielleicht, weil ich jetzt, ich habe halt Eindrücke aus Bielefeld, was ja NRW ist. Dann, also da habe ich auch selber unterrichtet, ne, die letzten 3 Jahre vorher oder so. Und dann Eindrücke so klar aus den Niederlanden, aber das war so eine Eliteschule, da weiß ich dann immer nicht, wie kann man das vergleichen. Aber jetzt hier in München, so Bayern ist ja auch nochmal anders. Die sind sehr jung, ne? So kommen viele direkt von der Schule. Es gibt ja viele Leute, die so kritisch sind. Ich finde, die sind fantastisch. Also, die haben total Bock und die sind voll motiviert und die wollen irgendwie die Welt kennenlernen und bringen sich selber mit und Ideen und so. Die sind super. Was ich schon beobachten kann, ist vielleicht eher sowas, also was vermehrt wahrgenommen wird, ist, dass die Studierenden für sich selber einstehen. Also die sagen, ich kann heute nicht, weil ich habe gerade mentale Probleme oder ich bin krank. Und die sagen irgendwie, nee, wir wollen, also du musst, wenn wir solche Themen besprechen, wollen wir vorher eine Triggerwarnung. Weil hier sind Betroffene im Raum und die können das vielleicht heute nicht aushalten, wenn wir über sexuelle Belästigung sprechen. So. Und das ist, das finde ich, ist was richtig Tolles. Ne? Also die sind irgendwie bewusster mit ihren eigenen Bedürfnissen vielleicht. Und auch die zu artikulieren, die lassen auch nicht mehr alles so mit sich machen. Das finde ich auch gut. So, ne? Die sagen so, nö, so nicht. Und ich finde das halt eher was Positives, ja. Genau, manche kritisieren das so, ne? Aber ich finde das eher gut. Also, weil mein Gefühl ist, dass wir in so einer Welt leben, die von uns ständig viel zu viel will. Also auch, also wir sind ja alle dauernd total gestresst. Weil, also entweder wir haben zu viel Arbeit oder wir haben keine Arbeit. Das ist irgendwie so entweder oder. Es gibt keinen guten Mittelweg. Und irgendwie ist unsere Gesellschaft auch nicht darauf ausgelegt, ein gutes Leben zu führen, sondern irgendwie viel Geld zu scheffeln oder so. Ich weiß nicht. Also irgendwie, ja. Da hadere ich gerade so mit. Daher finde ich das gut, wenn die halt sagen so, nee, das ist uns einfach zu viel jetzt. Also genau, es ist dann manchmal auch schwierig, weil so gestern saß ich dann nur mit der halben Klasse da. Und ich so, ja, da macht der Unterricht halt auch nicht mehr wirklich Sinn, weil wir bauen auf eine Hausaufgabe, die dann die Hälfte auch wiederum nicht gemacht hat. So, das passiert halt dann auch, genau. Aber dann, ja, da muss ich halt auch mal kreativ sein. Und da muss ich mir halt was ausdenken. Und dann muss ich die halt noch mal mehr motivieren und sagen, hey, komm, also gebt euch irgendwie einen Ruck, weil irgendwie so halbe Sachen machen ist auch blöd. Aber ja, im Grunde genommen ist dieses Zeitmanagement, Stressmanagement, kann man nicht früh genug lernen, ne? Sonst, also Burnout ist ja nicht, nicht aus Spaß gerade Volkskrankheit Nummer eins.
Ja, absolut, ja. Wie ist das in der Hochschule? Begegnet dir das bei den Studierenden auch, die Frage nach der Identität, also nach der eigenen Identität und wie gehst du dann damit um und was wird dann angeboten sozusagen?
Also genau, es gibt so verschiedene Kurse und Kursformate, die wir hier an der Hochschule haben. Es gibt sowas wie eine Grundlehre, ja genau, wo alle hin müssen, das sind auch Pflichtfächer. Und da mache ich so einen Kurs, der heißt Andere betrachten, da geht es quasi um genau diese Sachen. Also alle Fotostudierenden müssen da einmal durch. Wir machen ein Semester richtig hardcore, ne? Da haben wir auch gestern über Gewalt oder über Herrschaft und so gesprochen. Ne? Also wir lesen dann Texte von Stuart Hall, das Spektakel des Anderen oder Audre Lorde, Master's Tools und so. Das genau, das mache ich mit denen ganz bewusst einmal, dass die alle sozusagen da, ja, die müssen da einmal alle durch, egal was für eine Art von Fotografie sie später machen wollen. Auch wenn sie Autos fotografieren wollen, sollen sie das gerne tun. Aber es kann nicht schaden, wenn jeder mal über Machtverhältnisse nachgedacht hat. So. Genau. Und ja, ansonsten bringen die das auch viel mit. Also genau, dann so andere, eben diese quasi ja freieren gestalterischen Kursformate, wo, ja, die gestalte ich eigentlich so. Es gibt immer so ein Thema und wir lesen auch ein paar Texte und genau zu dem Thema dann und schauen einige Arbeiten an oder viele Arbeiten von halt, ja, KünstlerInnen, FotografInnen dazu. Aber die machen dann eben ganz freie Arbeiten und da kommt schon das eine oder andere Mal. Also ja, doch, die beschäftigen sich schon alle, zumindest in meinen Kursen dann auch, ja, häufig jetzt nicht unbedingt mit sich selber, aber irgendwie mit diesem, ja, schon so ich, also nicht ich bezogen, das hört sich dann immer so negativ an, ne? Man kann ja eine Arbeit über sich selber machen, zum Beispiel wie jetzt von Diana Marcosian oder so, diese Vaterarbeit, Father, ich weiß nicht, ob du die kennst, eine ganz tolle Arbeit, die war gerade in Aal letztes Jahr, die erzählt einfach die Geschichte von ihr und ihrem Vater, aber die ist natürlich trotzdem total universell. Also ich kann, ne, wir haben alle irgendwie Beziehungen zu Familienmitgliedern und kann man sich dann auch darin widerspiegeln. So. Genau. Ich sage denen häufig so, es ist hilfreich, ist erstmal die eigene Perspektive zu verstehen und zu gucken eigentlich, wer bin ich und wo komme ich her, um sich dann der Welt zu öffnen und andere Dinge erzählen zu können. So. Also wie so ein Bewusstsein zu generieren. Und dafür ist das Studium ja super, weil da, das ist ja dann noch nicht, ne, da, also da mache ich Arbeiten und ich zeige die auch und so, aber da muss ich jetzt halt noch nicht, also da kann ich auch, ja, mich einfach mal mit mir selber beschäftigen. Ist in Ordnung, finde ich. Und dann irgendwann merken, aha, okay, wenn ich jetzt das noch einen Schritt weiter drehe, dann spricht es gar nicht mehr nur von mir, sondern dann spricht es halt von Beziehungen oder so. Also genau, von, ja.
Ja, vielen, vielen Dank, Lotte. Jetzt zu der Frage, was gibt's ansonsten? Denn die Ausstellungsankündigung mache ich dann im Nachgang, in der Nachmoderation. Aber was gibt's ansonsten bei dir Neues?
Und ansonsten, genau, bin ich ja natürlich gerade erstmal krass damit beschäftigt, irgendwie diese neue Rolle zu finden und da reinzuwachsen. Aber ich arbeite auch seit, ja, vielleicht 2 Jahren oder so an so einem Langzeitprojekt. Tatsächlich habe ich jetzt so eben seit 12, 13 Jahren mich mal wieder auf mich selber besonnen. Ich hatte so eine kleine Krise, die auch mit der Fotografie oder mit dem Arbeiten als Künstlerin. Und ich habe mich irgendwann gefragt, also genau, wenn man so frei beruflich in der Kunst unterwegs ist, dann ist das relativ schwer, ja, damit so Geld zu verdienen, gerade wenn man, also ich habe keine Galerie, aber selbst wenn man eine hat, heißt das nicht unbedingt, dass man Geld verdient damit. Genau. Und ich habe einfach jahrelang wahnsinnig viele Bewerbungen geschrieben, so für immer Stipendien und Fördergelder und so, Töpfe. Und da muss man immer so einen Antrag schreiben und dann muss man sich so ein bisschen in so ein Förmchen pressen, weil die haben ja alle ihre eigene Agenda auch und man muss die irgendwie mitbedienen. Und ich war so ein bisschen ein bisschen bockig, glaube ich. Und ich war so, ich will irgendwie gerade nicht mehr. Ich habe keine Lust. Also obwohl ich habe tolle Arbeiten gemacht, das ist nicht der Punkt. Ich liebe die Arbeiten alle. Die sind wichtig und so. Aber ich war irgendwie so, nee, ich kann und will irgendwie gerade nicht mehr. Ich muss mich mal auf mich selber konzentrieren gerade. Und was machen, was ich einfach für mich mache. Und da habe ich was angefangen. Mit so einem Gedanken auch, dass ich gar nicht weiß, ob ich das irgendwann jemandem mal zeige. So. Genau, und das ist so eine relativ lange Recherche eigentlich zu Biografie und Umbrüchen und Loslassen. Und also genau, die Arbeit ist so ein bisschen geframed oder begleitet durch das Ableben meiner Eltern, die so in den letzten, meine Mutter ist vor 8 Jahren gestorben, mein Vater vor 2. Und genau, das hat so ein bisschen mit diesem, ja, vielleicht auch, ja, das ist das falsche Wort, also erwachsen werden nicht, aber so mit sowas mit, ja, so, so loslassen halt. Und auch vielleicht mit so Krisen, genau, ich bin selber auch tatsächlich in eine Krise gerasselt und genau, ich beschäftige mich so ein bisschen mit gesellschaftskritischen Überlegungen zu Krise auf einer gesellschaftlichen Ebene, also Covid, Rechtsruck und so. Individuelle Krise und Fotografie in der Krise. Das sind vielleicht so diese 3 Aufhänger. Ja, genau. Und da fließt halt so meine eigene Geschichte mit der Geschichte der Welt so ein bisschen zusammen. Und ich, ja, also das ist irgendwie noch gar nicht so zeigreif oder so, aber ich habe irgendwie vielleicht so 30 Bilder, 40. Und es gibt ein langes Manuskript und so eine Idee, ein Buch daraus zu machen. Es gibt aber auch ein paar kleine Filmchen und so. Also das läuft irgendwie so nebenbei mit. Und das ist vielleicht auch so eine Idee, also nicht aus der Krise Kraft zu schöpfen, aber zumindest das Negative in was Positives zu verwandeln oder so.
Sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank. Vor allen Dingen als Frage formuliert. Das können sich ja jetzt die Hörer auch überlegen, wie sie damit umgehen würden oder wie sie das sehen. Und gerne mir eine Mail schreiben an podcast@fotografieneudenken.de. Machen wir jetzt mal hier einen Punkt. Vielen, vielen, vielen Dank, Lotte. Es hat Spaß gemacht. Viele Grüße nach München. Und wir sehen uns bei der Jury-Sitzung.
Ja, danke, Andi. Hat mir sehr viel Spaß gemacht zu sprechen. Ich freue mich auch schon auf die Sitzung, genau. Und auf die Arbeiten natürlich, die alle eingereicht werden und zu sehen sind dann und so. Genau. Toll. Schön. Vielen Dank.
Rethinking Photography.
Ja, seit dem 26. April 2026 ist im Kunstverein Hildesheim eine Ausstellung unter der Beteiligung von Lotte Reimann zu sehen, die noch bis zum 5. Juli 2026 läuft, unter dem Titel Landleben. Alle Infos dazu natürlich auch in den Shownotes. Ja, diese Episode ist, wie gesagt, schon etwas länger geworden, aber ich hoffe, es war nicht langweilig, sondern eher kurzweilig und so weiter. Und ich freue mich auf eure Kommentare. Schreibt mir eine Mail und wenn ihr möchtet, eine Sprachnachricht per Mail an podcast@fotografieneudenken.de. Und damit beende ich heute die Episode. Danke fürs Dabeisein und Mitdenken. Bitte bewertet meinen Podcast mit Sternchen, am besten natürlich mit 5. Das rankt meinen Podcast sehr viel höher. Klickt auf die Glocke bei Spotify und Apple Podcast und dann werdet ihr automatisch benachrichtigt, sobald eine neue Folge online ist. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und bis bald.
Rethinking Photography.
Fotografie neu denken. Der Podcast. Fotografie neu denken, der Podcast. Überall, wo es gute Podcasts gibt. Schreibe uns eine Mail an podcast@fotografieneudenken.de.